Die Saarfrage. Verstehen, was im Land zählt.
Wenn wir wissen wollen, was im Land zählt, dann müssen wir, insbesondere wir Saarländer, zwingend auch den Blick nach Europa richten. Wir wissen ja, fast wären wir hier die Hauptstadt Europas geworden. Und heute wollen wir uns mal darüber austauschen, inwiefern denn ein Europaabgeordneter überhaupt etwas für das Saarland tun kann. Wer könnte uns das besser erklären als jemand, der schon ausgeschieden ist, also nicht mehr auf jeden Halbsatz achten muss? Und deshalb haben wir heute entschieden, wir reden mal nur über das Thema Europa und Saarland. Wir, das bin ich, der Esel zuerst, und natürlich Jorgo Chatzimarkakis. Lieber Jorgo, hi.
Hallo und bin jetzt froh, endlich mal in Saarbrücken selbst zu sein, um die Saarfrage zu besprechen.
Du bist in Saarbrücken selbst, weil?
Weil nach vielen, vielen Jahren ich mich entschlossen habe, endlich auch in Saarbrücken selbst ansässig zu sein. Hauptwohnsitz, meiste Zeit meines Lebens werde ich jetzt hier sein, im wunderschönen Saarbrücken-Scheid.
Im wunderschönen Saarbrücken-Scheid, also die kurzen Wege gelten dann jetzt viel mehr als vorher. Du warst von 2004 bis 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments. Viele Saarländer, wie ich auch, verbinden Europa vor allem mit Brüssel-Bürokratie. Warum sollten wir denn das Gegenteil glauben?
Also das mit der Bürokratie, das müssen wir besprechen. Das stimmt auch. Aber der Anfang Europas, der ja fast mit der Hauptstadt hier in Saarbrücken, mit Saarland DC geendet hätte, war ja sehr historisch. Da ging es ja um eine große Idee. Da ging es darum, die Kriegswirren zu überwinden und Wohlstand, Frieden und Wohlstand zu schaffen. Und grundsätzlich haben wir das in Europa ja mehr oder weniger ganz gut hinbekommen. Wir sind als eine prosperierende, eine Gegend, Weltgegend, die doch Wohlstand angesammelt hat, heute noch da. Man hat es jetzt auch gesehen bei den Friedensverhandlungen über die Ukraine, dass die Europäer eine kleine Nebenrolle, Nebenhauptrolle spielen. Also wir sind noch da, aber wir sind eine Macht, eine Handelsmacht geworden, die sich auf dem Abstieg befindet. Und die Bürokratie spielt dabei eine ganz, ganz große Rolle. Insofern, das Saarland als Ursprung Europas spielt eine große Rolle. Robert Schumann war eine Zeit lang ja auch im Saarland aktiv, ist in Luxemburg geboren als deutscher Staatsbürger, wurde später französischer Außenminister. Von ihm stammt der Schumann-Plan, der zur Einigung Europas führte. Vor kurzer Zeit hat die Ministerpräsidentin Anke Rehlinger seinen Geburtsort, seinen Arbeitsort geehrt, war dort, als es um 50 Jahre Schumann-Plan ging. Und unsere Region hier ist schon ganz eng damit verbunden. Aber ehrlich gesagt müssen wir uns die Geschichte wieder zurückergattern, denn seitdem ist vieles passiert, was Licht und Schatten hat.
Wir könnten ja jetzt in der Tat über die Bürokratie aus Brüssel tagelang diskutieren und werden zum Schluss bei dem Ergebnis rauskommen, völliger Unsinn. Aber die Frage, die sich ja heute stellt, ist ja eher die nach der Rolle eines Europaabgeordneten. Inwiefern kann denn ein einzelner Abgeordneter des Europäischen Parlaments, Mitglied des Europäischen Parlaments, in diesem Machtgefüge zwischen Kommission, Rat und Parlament überhaupt irgendetwas erreichen?
Erstaunlicherweise kann ein Europaabgeordneter sehr viel erreichen, wenn er gut vernetzt ist, Erfahrung gesammelt hat, ja, im Idealfall auch einer wichtigen Fraktion angehört. Er kann es sogar, wenn er ganz alleine ist. Warum? Weil die Regeln im Europäischen Parlament völlig andere sind. Es gibt keine Abstimmungsregeln, die einem auferlegen, mit seiner Fraktion stimmen zu müssen. Es gibt keinen Fraktionszwang. Das ist schon mal ein riesen Freiheitsvolumen, was man hat. Man kann also seinen eigenen Weg 5 Jahre lang beschreiten. Wenn man weiß, um welche Themen es einem selbst geht oder der eigenen Region wichtig sind, dann kann man auch bestimmte Schneisen schlagen, was Themen angeht. Wie geht das? Indem man tatsächlich Mehrheiten schafft. Ich habe gesehen, dass Abgeordnete aus sehr kleinen Ländern und sogar aus kleinen Fraktionen, dadurch, dass sie geschickt Verhandlungen geführt haben, sehr große Mehrheiten hinter sich gebracht haben. Und warum ist das wichtig? Weil seit dem Maastrichter Vertrag das Europäische Parlament sozusagen auf gleicher Ebene steht wie der Rat. Der Rat, das ist, wenn man so will, die zweite Kammer des europäischen Institutionengefüges, das sind die Mitgliedstaaten. Also hier haben Deutschland und Luxemburg gleich viel zu sagen, das kann man kritisieren. Im Europäischen Parlament haben natürlich die deutschen Abgeordneten viel mehr Sitze als die Luxemburger, aber verhältnismäßig sind die Deutschen benachteiligt. Dazu können wir vielleicht später noch was sagen. Wichtiger ist, dass mit dem Maastrichter Vertrag die Wirkmächtigkeit, also die Wirkungsmacht des Europäischen Parlaments auf alle Themen ausgeweitet wurde. Und das ist entscheidend. Die Kommission hat das alleinige Recht, Gesetze zu machen, Gesetze vorzuschlagen, nicht zu machen, vorzuschlagen. Und die werden dann parallel bei den Mitgliedstaaten und im Europäischen Parlament beraten. Und da kann jeder Abgeordnete, der Berichterstatter ist, dieser Berichterstatterposten ist sehr wichtig. Ich war das in meinem Abgeordnetenleben ein paar Mal. Dann ist man Chefunterhändler. Man ist sozusagen der Zuständige für dieses Gesetz und kann diese Mehrheiten organisieren. Und komm nochmal zurück zu dem Ausgangspunkt. Wenn man gut vernetzt ist, wenn man in seiner Fraktion beliebt ist, wenn man auch ein gewisses Machtpotenzial hat, dann kann man sich solche Berichte schnappen, Gesetze, und kann die dann durch die Verhandlungen bringen und kann dann seine Punkte durchsetzen. Das heißt, die Macht des einzelnen Europaabgeordneten kann unter Umständen sehr, sehr groß sein. Wenn man aber auch Lust hat, sich zurückzulehnen und seine Sitzungsgelder zu kassieren, kann man auch das machen. Also es gibt auch Abgeordnete, das muss ich ganz ehrlich dazu sagen, die waren mal wichtig in ihrem Leben und die lassen sich dann sozusagen ihren Lebensabend politisch gesehen finanzieren.
Wie verhält sich das denn mit Blick auf das Saarland? Also welche Bedeutung hat denn die Herkunft, also das Land quasi, das einen entsendet, wenn man so will, für den Abgeordneten selbst? Sind Abgeordnete aus so einem kleinen Bundesland wie dem Saarland von vornherein, ich sag mal, politisches Fußvolk?
Wir hatten zu der Zeit, als ich im Europäischen Parlament war, sehr viele Abgeordnete aus dem Saarland. Wir hatten 4, also die großen Fraktionen, die großen im Saarland bekannten, damals bekannten Parteien. Ich fange mal mit dem Esel zuerst an, mit der FDP, aber auch eben die CDU und die SPD und die Grünen. Wir hatten jeweils einen Abgeordneten, eine Abgeordnete. Und heute sind wir bei nur einer einzigen Abgeordneten für das gesamte Saarland. Wir konnten uns damals abstimmen, wenn es zum Beispiel darum ging, Haushaltsberatung, wie viel Gelder bekommt ein Themenbereich in der Regionalförderung, der für das Saarland wichtig ist. Da geht man hin, trifft sich, Doris Pack, Jo Lein, das sind die bekannten Namen. Und dann hat man natürlich beraten, was ist uns wichtig, hat ein Abendessen veranstaltet und dann ist man mit diesen Punkten zu den eigenen haushaltspolitischen Akteuren gegangen und hat versucht, dass diese Linie auch festgezurrt wird. Das ist jetzt ein Beispiel. Insofern hat es schon große Bedeutung, wie viele Abgeordnete man entsendet und in welcher Fraktion man ist. Und deswegen freue ich mich zum Beispiel, dass die aktuelle Abgeordnete des Europäischen Parlaments aus dem Saarland einer großen Fraktion angehört. Das ist schon wichtig, weil da kann man Dinge beeinflussen. Aber besser wäre, wenn es mehrere wären.
Vielleicht stellen wir dann an der Stelle doch die Transparenz her, denn auch bei Wikipedia lässt sich das ja nachlesen, dass die Europaabgeordnete, die das Saarland derzeit in Brüssel vertritt, ja etwas mit dir zu tun hat.
Ja, ist meine Frau. Das ist die Manuela Rieper, in der Tat, die der EVP-Fraktion angehört. Das ist die Fraktion, die größte Fraktion, von Manfred Weber geführt, der auch die CDU, der auch die CSU angehört, aber auch die Familienpartei und eben auch die ÖDP.
Welche europäischen Entscheidungen hatten denn in deiner Amtszeit tatsächlich eine direkte Auswirkung auf das Saarland?
schon alles, was mit der Regionalförderung zu tun hat. Da das Saarland ein Industrieland ist, waren auch viele wettbewerbsrechtliche Fragen entscheidend. Also darf die Bundesrepublik Deutschland, darf die Landesregierung des Saarlandes für bestimmte Bereiche mehr Geld ausgeben, als eigentlich wettbewerbsrechtlich zulässig ist. Wir kennen die alten Fragen, die Stahlfragen. Da war es dann oft so, dass man Ausnahmeentscheidungen brauchte. Und da haben wir uns dann dafür eingesetzt, dass hier eine besondere Förderung stattfindet, um diesen Industriezweig zu unterstützen. Das ist jetzt ein konkretes Beispiel. Aber auch im Kulturbereich gibt es viele Dinge. Ich möchte mal nennen unsere Großregion. Das Schengener Abkommen ist ja nach einem kleinen Dorf in unserer Großregion benannt. Und da gab es viele Dinge, die hier auch ausprobiert wurden. Ob das jetzt die Übertragbarkeit von Krankenversicherung, Rentenversicherung, grenzüberschreitend, ob das möglich ist. Ich kann mich erinnern an eine wunderbare Ausnahmeentscheidung. Das war nämlich, dass man das Curriculum des Landes Luxemburg, also des Mitgliedstaates Luxemburg, in Deutschland, auf deutschem Boden, nämlich in Perl, am Schengen-Gymnasium, das auch noch einen Luxemburger Namen trug, dass man das dort angewendet hat. Das sind schon so Kleinigkeiten, die größere Dimension haben und die in die Zeit fielen, als ich im Europäischen Parlament war, wo ich auch stolz bin. Allerdings, wenn man mich fragt, was würdest du deinen Enkeln erzählen, was hast du erreicht im Europäischen Parlament? Ich glaube, dass ich habe alle möglichen Dinge machen dürfen. Ich war Berichterstatter für Cars 21, also der große Bericht über die Zukunft des Fahrzeugs, wo auch die Abgasregulierung schon Teil war. Und ich muss sagen, hätte ich damals gewusst, wäre ich schärfer vorgegangen gegen mögliche Abweichungen von der Norm. Wir wissen alle, wie der Dieselskandal entstanden ist. Das hätte man damals schon korrigieren können, gebe ich offen zu. Und es war aber ein ganz anderer Zeitgeist und ich hätte da härter und schärfer sein müssen. Vielleicht wäre dann das ein oder andere uns erspart geblieben. Aber was ich meinen Enkeln erzählen würde, wäre, dass die Kommissare, die ja Haushalt haben, die Gelder ausgeben. Wir haben über Regionalförderung gesprochen. Das meiste Geld wird im Agrarbereich ausgegeben. Dass diese Kommissare keine Verantwortung tragen für diese Mittel und für überhaupt die Richtigkeit des Jahresberichts. Und dafür habe ich gesorgt, dass die das unterschreiben müssen. Das ging bis hoch zu Barroso. Ich musste mit Barroso selber, dem Kommissionspräsidenten, damals diskutieren und verhandeln. Und ich habe das, und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, ich war im Haushaltskontrollausschuss, über eine Interessenallianz mit der Vertreterin der EVP-Fraktion damals, ich war bei den Liberalen und bei der SPD, beides zufällig Deutsche, also eine CDU-Vertreterin, ein SPD-Vertreter und ich. Und wir haben tatsächlich die Mehrheit hinter uns gehabt, gegen Barroso. Da war Barroso überrascht, dass er plötzlich die eigene EVP-Fraktion nicht auf seiner Seite hatte. Und das hat Spaß gemacht. Da hat man gesehen, dass ein Einzelner tatsächlich einiges auslösen kann. Und heute muss jeder Kommissar seinen Haushaltsbericht lesen und auch unterschreiben, was vorher nicht der Fall war.
Jetzt ist ja schon an mehreren Stellen herauszuhören, dass dieses Thema Netzwerk einen großen Einfluss hat auf das, was man tut. Wie sah denn dein Netzwerk aus mit Blick auf das Saarland? Also wenn man dort als nur 3-4 Abgeordnete unterwegs ist im Auftrag in Anführungszeichen eines kleinen Bundeslandes, besteht das Netzwerk dann aus denen, die ohnehin aus dem Saarland kommen? Das hast du ja eben schon mal angedeutet. Oder ist das Netzwerk deutlich größer, weil man muss ja Mehrheiten sammeln? Und wie überzeugt man denn dann andere Abgeordnete, diesen Weg mitzugehen und auch für das Saarland zu stimmen, obwohl sie mit dem Saarland nichts am Hut haben?
Kulinarisch natürlich. Das Saarland ist das schönste Bundesland der Welt, das wissen wir, aber es hat auch die beste Küche Deutschlands auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, in ganz Europa hat es eine Küche, die unter den ersten Plätzen liegt. auf den ersten Plätzen liegt. Und was ich gemacht habe, ich habe Kommissare zu Christian Bau zum Beispiel, damals schon der Drei-Sterne-Koch, ja immer noch, eingeladen. Und ich glaube, ich habe 3, 4 Kommissare höchstpersönlich eingeladen, manchmal in kleiner Runde, tête-à-tête, manchmal in größerer Runde. Das hat denen gut gefallen. Und so konnten wir es erreichen, dass zum Beispiel, ich gebe mal ein konkretes Beispiel, im Forschungsbereich, dass Saarland das Bundesland war mit den meisten Mitteln aus Europa pro Kopf für Innovationsförderung. Also Innovationen wurden im Saarland am stärksten gefördert und da haben wir hart dran gearbeitet, über diese Netzwerke. Und diese Netzwerke beziehen sich nicht nur auf die Abgeordneten natürlich, sondern hier vor allem auf die Kommissare, wir sprachen gerade über das Haushaltsrecht und die natürlich auch Möglichkeiten haben, aber eben auch über Institutionen, Strukturen, die es hier im Saarland gibt. Also die Innovationsförderung, die Universität des Saarlandes, das hat damals alles eine Rolle gespielt. Man muss also immer den engen Draht halten zwischen den Entscheidungsträgern in Brüssel, aber auch den Strukturen hier im Saarland. Und ich habe das damals, und das hat mir geholfen, immer parteiübergreifend gesehen. Mich hat die Partei nie so wirklich interessiert, das gebe ich offen zu. Klar gehörte ich meiner Fraktion an, aber mich hat eher interessiert, wie kriege ich die Dinge, die für mein eigenes Bundesland wichtig sind, wie kriege ich die hin? Noch was kommt hinzu, ich habe ja einen griechischen Namen, ich bin auch des Griechischen mächtig, in Griechenland komme ich aus Kreta und ich konnte also auch über Kreta und Saarland zwei zeitweise autonome Regionen innerhalb ihrer Staaten und innerhalb Europas, übrigens mit einer sehr ähnlichen Fahne, wer das mal recherchieren will, der wird sehen, die alte Fahne des Saarlandes und die von Kreta sind fast identisch, interessanterweise, die gleichen Farben jedenfalls, aber auch das Weiße Kreuz. Und das hat noch dazu beigetragen, dass das Netzwerk natürlich erweitert wird. Weil wenn du Kreta und das Saarland hast, ich habe mich auch immer als kretischer Saarländer bezeichnet, dann hast du Kulinarik pur, dann hast du unheimlich viele Menschen, die da kommen wollen, dabei sein wollen, gute Laune mitbringen. Ja, und vieles hängt auch davon ab, wie weit du von Straßburg, Brüssel entfernt bist. Ein Kommissar, der von Straßburg zurück nach Brüssel fährt, oftmals mit dem Dienstauto, der kommt im Saarland vorbei. Und auch hier haben wir dann eben oftmals die Gelegenheit genutzt, nicht nur kulinarisch, sondern auch fachbezogen Besuche zu organisieren. Ich glaube, ich habe ein Dutzend Kommissare tatsächlich am Ende hier im Saarland gehabt.
Ich habe ja zufälligerweise meinen Sommerurlaub auf Kreta verbracht und dort feststellen dürfen, an wie vielen traditionellen und auch Gedenkstätten ein Schild klebt, gefördert mit dem und dem EU-Fördertopf. Das Saarland hat von diesen EU-Fördergeldern auch profitiert. Das hast du ja eben nochmal dargestellt. Wie ist das mit diesen Subventionen? Ist das ein Segen für so eine Region oder macht es eher bequem und die Mentalität im Saarland so nach dem Motto, ach, wird schon alles der Staat richten?
Es kommt immer darauf an, was man subventioniert. Ich bin grundsätzlich ein Realist und gehörte ich der liberalen Fraktion an und die FDP hat sich damals immer gegen Subventionen ausgesprochen. Aber Realist heißt eben, dass man bestimmte neue Technologien, Innovationen nur dann in den Markt einführen kann, wenn man sie besonders unterstützt. Zumal in dem geopolitischen Umfeld, in dem wir uns damals anfingen zu befinden und in dem wir uns heute definitiv befinden. Das heißt, wenn es um Mittel geht, die etwas Neues, was den Menschen hilft, zum Beispiel in der Krebsbekämpfung, in der Alzheimer-Bekämpfung. Wenn man solche Dinge tun will, braucht man staatliche, öffentliche Mittel. Und überall da, wo es darum geht, Innovationen zu fördern, war ich dabei. Und bin auch dafür, habe das ja gerade gesagt, dass das Saarland pro Kopf am meisten auch bekommen hat. Waren wir damals sehr stolz drauf im Übrigen. Das war gut. Und das hat das Saarland auch vorangebracht. Übrigens, heute kam ja die Meldung bundesweit, dass das Saarland die meisten Studienplätze im Bereich Medizin für die eigene Bevölkerung zur Verfügung stellt. Das sind alles Dinge, die wären nicht gekommen, hätten wir nicht eine innovationsorientierte Förderung damals gehabt. Also alles hängt mit allem zusammen. Und insofern stehe ich auch dazu und sage, wenn es Innovationen sind, muss es gefördert werden. Wenn es alte Strukturen sind, die gefördert werden ohne jeglichen Innovationsansatz, bin ich dagegen. Da bin ich bei dir, lieber Thorsten, oder bei deiner Fragestellung. Aber unsere Welt ist sehr dynamisch. Unsere Welt dürstet nach Innovationen und immer schneller. Und wenn man da anfängt, zu bürokratisch zu sein, zu ideologisch zu sein, dann fällt man zurück. Und ich habe das Gefühl, dass es heute eben nicht mehr von Vorteil ist, wenn man die EU-Flagge irgendwo hinhängt und sagt, gefördert durch die EU, dass die Leute ein bisschen abgeschreckt sind. Und das tut mir in der Seele weh, weil ich bin mit dieser Europa-Flagge und mit Europa im Herzen sozusagen groß geworden. Ich muss aber eingestehen, dass wir durch eine Menge Regeln in Europa dazu beigetragen haben, dass die Leute teilweise auch abgestoßen sind. Und damit müssen wir uns dringend auseinandersetzen.
Kann daran ein Abgeordneter etwas verändern?
Ja, natürlich kann er daran was verändern, indem er sehr gute Wahlkreisarbeit betreibt und indem er in möglichst viele Menschen aus seinem Wahlkreis auch einweiht in das, was Europa wirklich ist. Aber ehrlich gesagt würde ich mir wünschen heute, dass die Abgeordneten ein Phänomen, das möchte ich hier kurz mal erläutern, tatsächlich auch mal aufgreifen. Das ist die Entmachtung des Parlaments, die Entmachtung des politischen Prozesses durch die Bürokratie. Ich hatte gerade gesagt, dass wir durch den Maastrichter Vertrag damals auf eine Ebene gehoben wurden mit dem Rat. Toll. Ich war der Erste, also meine Generation war die Erste, die davon profitierte. Wir gingen alle breitbeinig und mit aufgeplusterten Schultern in die Verhandlungen mit dem Rat und gesagt, so, jetzt haben wir genauso Macht wie ihr. Ja, das war schön, das zu spüren. Die Kommission hat Folgendes gemacht. Die Kommission, die ja sozusagen nicht nur die Gesetzesinitiative hat, sondern bei den Verhandlungen in der zweiten Lesung auch die sozusagen die Verhandlungsführung übernimmt, hat die zweite Lesung zu einem Trilog gemacht. Das haben wir jetzt oft gehört, das hört man so, der Trilog. Trilog also soll andeuten, dass es drei Parteien gibt, die da beraten. Die Kommission leitet die Führung, also leitet die Verhandlung. Dann hast du den Rat und eben den Berichterstatter des Europäischen Parlaments. Diese drei verhandeln. Im Trilog sind die Türen zu. Ursprünglich wurde uns gesagt, damals im Europäischen Parlament, das machen wir, damit es schneller geht. Ja, wir müssen ja das beschleunigen, sonst dauert der Prozess so lange. In Wirklichkeit steckt dahinter, dass die Kommission sich quasi über den Trilog, über die geschlossenen Türen, sogenannte delegierte Rechtsakte rausholt. Was heißt das? Du delegierst die Macht über bestimmte Dinge an die Kommission. Das heißt, du sagst dann, Kommission sagt, habt ihr überhaupt Ahnung von diesen sehr komplizierten Inhalten? Dann sagt der Abgeordnete natürlich, nee, weiß ich nicht so genau. Wir machen einen Vorschlag. Delegiere doch per Rechtsakt den Regelungsbereich über den Druck, der herrschen muss in einer Gastankstelle, in einer Tankstelle. Das delegierst du bitte an uns. Dann sagt der Abgeordnete, ja, bin ich froh, dass ihr das macht. Ist ja rein technischer Kram. Über dieses Phänomen, geschlossene Türen, delegierter Rechtsakt, herrscht mittlerweile die Bürokratie. Das heißt, die Abgeordneten sind entmachtet, die Mitgliedstaaten sind sich nicht immer grün und eins und deswegen führt das oft dazu, dass man froh ist, dass die Kommission das übernimmt. Und das ist mein Problem. Mein Problem ist, dass über diesen Prozess der delegierten Rechtsakte eigentlich der Bürger zum Objekt geworden ist und auch über seinen Abgeordneten nicht mehr viel erreicht. Und hier kommt mein Rat an die Abgeordneten heute, wehrt euch dagegen. Akzeptiert keine delegierten Rechtsakte mehr. Macht es öffentlich, was im Trilog passiert. Redet darüber. Redet mit euren Unternehmen aus dem Wahlkreis darüber. All das findet nicht statt. Und deswegen haben wir jetzt die Macht der Bürokratie, gegen die sich nicht einmal Frau von der Leyen durchsetzen kann, weil sie es zum Teil auch nicht merkt. Und das ist eine ganz entscheidende Fehlentwicklung von Europa, die kann auch ein einzelner Abgeordneter zum Thema machen. Aufhalten kann er sie alleine nicht. Dafür braucht er die anderen Europaabgeordneten und das ist dringend.
Wenn wir schon den Blick nach vorne richten und Ratschläge verteilen, also Empfehlungen aussprechen, beziehen das Ganze aber nochmal auf das Saarland. Was müsste denn aus deiner Sicht ein Europaabgeordneter machen, um das Saarland im Konzert Europas noch hörbarer zu machen?
Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, weil ja die einzige Europaabgeordnete
bei dir zu Hause sitzt.
Bei mir zu Hause sitzt.
Mit freundlichen Grüßen an die liebe Manuela.
In der Tat, liebe Manuela. Nun hat natürlich jeder Politiker seinen eigenen Charakter und ich bin auch froh, dass Manuela ihre eigene Politik macht, wo wir uns auch teilweise natürlich durchaus inhaltlich unterhalten, weil sie halt eine sehr stark ökologisch orientierte Politik hat. Aber was sie durchaus auch schon tut, ist, die Stärken des Saarlandes tatsächlich in Europa aufzuzeigen. Also zu zeigen, dass wir eine großartige Universitäts- und Forschungslandschaft hier haben. Dass wir, in ihrem Fall sind das Bioprodukte, sehr viele Bioprodukte hat, die sie auch im Europaparlament vorgestellt hat. Also die Einzigartigkeit des Saarlandes zu zeigen und zu promoten, wie man heute sagt, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, sich ständig mit der Landesregierung abzustimmen. Ganz entscheidend, das Land, die Landesregierung weiß in der Regel am besten, was für das Land wichtig ist. Und deswegen ist es auch hier entscheidend, sich mit allen Ministern gut zu stellen. Soweit ich das sehe, ist das im Moment der Fall. Also die duzen sich auch. Es gibt kurze Wege, es gibt keine Berührungsängste, was das Parteipolitische angeht. Und das freut mich eigentlich sehr. Es gibt immer Luft nach oben, klar. Das kann immer noch verbessert werden. Das ist übrigens auch ein Hinweis an die Landesregierung. Nutzt eure Abgeordneten. Nutzt hier in diesem Falle eure Abgeordnete, ruft sie an, weist sie auf Themen hin, die sie für euch im Europaparlament regeln kann. Das ist keine Einbahnstraße.
Wie muss denn ein Mitglied des Europäischen Parlaments aus dem Saarland auftreten? Eher brav europäisch oder fresh saarländisch?
Am besten ist natürlich die Kombination. Man kann ja beides verbinden, indem man stets sich der Rolle eines saarländischen Abgeordneten bewusst ist. Ich übersetze mal aus Kreta. Da gab es den großen Schriftsteller Kazantzakis, Nikos Kazantzakis, der hat Alexis Tsipras geschrieben und das ist ja auch verfilmt worden mit Anthony Quinn, das kennen viele. Der hat in seinen letzten Jahren gesagt, Kreta zu sein bedeutet Verantwortung zu tragen. Ich übertrage das mal. Was Europa angeht, ist es ganz einfach, Saarländerin oder Saarländer zu sein, bedeutet für Europa Verantwortung zu tragen. Europa kommt hierher aus dem Dreiländereck, aus der Großregion. Und wer für Saarland im Europaparlament sitzt oder überhaupt irgendeine politische Rolle hat, und ich sehe das auch bei vielen Politikerinnen und Politikern hier vor Ort, die spüren diese Verantwortung. Aber sie sollten das noch öfter sagen. Das heißt aber eben auch, ganz frech, Fehlentwicklungen anzusprechen. Hab das ja schon mal erwähnt, EVP, größte Fraktion, die sind eigentlich mit dafür verantwortlich, solche Fehlentwicklungen aufzuhalten. Und ich glaube, da kann man in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, diese Legislaturperiode dauert ja noch 4 Jahre, einige Initiativen erwarten, die in die Richtung gehen, dass diese brutalen bürokratischen Fehlentwicklungen wirklich aufhören. Und auch da kann durch ein freches saarländisches Auftreten die einen oder der andere was bewirken in Straßburg und in Brüssel.
Dann würde ich gerne schließen, und zwar mit einem Zitat, das mir gerade relativ spontan eingefallen ist von Paul Kirchhoff, nämlich einem ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, der gesagt hat, wer Europa liebt, muss es kritisieren.
Absolut richtig. Ich kann das nur unterstreichen. Man muss eben Europa im Herzen haben. Erst dann ist man glaubwürdig, wenn man es kritisiert. Aber es muss auch kritisiert werden, weil es ist kein Selbstläufer. Es gibt ein anderes Zitat. Europa ist wie ein Fahrrad. Wenn es nicht fährt, fällt es um. Es muss sich also entwickeln, aber es muss auch Kritik ertragen können, das Fahrrad, sonst fällt es um.
Das war die Saarfrage. Sie haben Wünsche, Kritik oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter info@drico.media. Bewerten Sie uns gerne, empfehlen Sie uns gerne weiter, denn dann haben wir die Möglichkeit, die Saarfrage auch mit vielen anderen zu diskutieren. Und wir tun dies alles im Sinne unseres Landes.